Es gab einen jungen Pastor in einer evangelikalen Gemeinde in den Vereinigten Staaten, kam von der Universität, abgeschlossen Studium, Theologie. Ein sehr begabter junger Mann, brennend für den Herrn Jesus. Und es bedeutete eine Umwälzung in der Gemeinde. Viele Leute kamen zum Glauben, die Gemeinde wuchs heran. Und wir platzten aus allen Nähten, man musste ein neues Gemeindehaus bauen. In der Gemeinde waren zwei Männer, wirklich bekannte, sehr, sehr reiche Unternehmer, Brüder, leibliche Brüder. Und sie waren wirklich in alle möglichen unreine Geschäfte und alles Mögliche verwickelt und spielten Schlüsselrollen in dieser Kirche. Einer der Brüder starb. Und sein Bruder kam dann zu dem jungen Pastor und sagte, wir brauchen ein neues Gemeindehaus. Hier ist ein Scheck. Das ist genügend Geld, das ganze Haus zu bezahlen. Du brauchst nur auf dem Begräbnis zu sagen, mein Bruder war ein großer Heiliger. Der junge Pastor zahlt das Geld in das Gemeindekonto. Ging zum Begräbnis und predigte und sagte Folgendes über den Verstorbenen. Er war ein Ehebrecher, seine Frau hat viel gelitten, seine Kinder unter ihm. Er war ein Tyrann daheim, ein Straßenengel und ein Hausteufel. Er war ein Betrüger, bekannt für seine unreinen Geschäfte, aber im Vergleich mit seinem Bruder war er ein Heiliger. Selbst unsere Kinder wissen zu singen, pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleine Auge, was du siehst. Denn der Vater oben im Himmel schaut herab auf dich, so pass auf, kleine Hand, was du tust. Aber die Aussage dieses Kinderlieds geht an vielen religiösen Eltern vorbei. Wir leben vor den Augen eines für uns unsichtbaren, aber nicht desto weniger realen Gottes. Heute Morgen haben wir gesehen, dass wir leben vor den Augen, dass wir unser eigenes Leben beurteilen müssen. Das ist irgendwie die Botschaft von Kapitel 5. Wir schauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und was sehen wir dort? Ich sehe mich. Es ist, was Jesus lehrte. Ich weiß, vor 2000 Jahren, Jesus hielt einen Vortrag. Vor 2000 Jahren redete er über allgemeine Prinzipien. Er erwähnte meinen Namen nicht, aber wenn ich so was lese wie die Bergpredigt, besonders Kapitel 5, ich sehe mich. Und ich möchte wirklich sagen, ich erkenne hier die Stimme des Hirten. Wenn ich die Bibel lese, dann bin ich beeindruckt von der Aktualität dieses Buches, von Menschenkenntnis. Ich bin auch beeindruckt davon, wie modern Sünde ist. Sünde ist höchst modern. Und dass die Leute die gleichen Probleme hatten vor 2000 Jahren wie heute. Ich bin erinnert an das, was Susie Reichhoff sagte über das Buch von William MacDonald, Licht für den Tag. Sie sagte, wie kann ein alter, leidiger Greis ein Mädel wie mich so gut kennen? Was er geschrieben hat, ist so aktuell, ist auch eine gewisse Ausdruck von dem, was Jesus sagt über das Leben. Wir lesen hier Matthäus Kapitel 5, auch andere ähnliche Abschnitte in der Bibel, sei es die 10 Gebote, ein Paulusbrief, ein Johannes-Epistel. Und dort schauen wir, was Gott sagt über das Leben. Wir vernehmen die Stimme des Hirten. Wir sehen irgendwie es ist vielleicht ein verniedlichender Begriff, aber es sagt doch etwas aus. Gottes Gebrauchsanweisung fürs Leben, aber noch viel mehr. Das Wort Gottes ist wie ein Röntgengerät und durchschaut uns. Und wir kennen uns von Gott erkannt. Wir kennen uns selbst. In seinem Licht, schrieb der Psalmist, sehen wir Licht. Und hier durchleuchtet uns das Wort Gottes. So, ich nehme mein eigenes Leben unter die Lupe in Kapitel 5. In Kapitel 6 spüre ich irgendwie noch was Zusätzliches. Das Bewusstsein, dass mein Leben, alles, was ich tue und sage und denke, befindet sich dauernd unter einer unsichtbaren Lupe. Von dem Blick, von unserem Blick zwar verborgen, Gott aber beurteilt uns. Und in Kapitel 7 werden wir heute Abend auch sehen, dass wir sorgsam sein sollen, wie wir andere Menschen beurteilen. Irgendwie interessant hier, wie abgerundet die Bergpredigt ist. Wir nehmen unser eigenes Leben unter die Lupe, Kapitel 5. Wir werden von einem für uns unsichtbaren Gott beurteilt, und diese zwei Wirklichkeiten bilden die Grundlage, wie wir auch andere Menschen und Dinge beurteilen müssen. So, das Themenangabe Kapitel 6 heute Abend, Leben im Hinblick auf unsichtbaren Wirklichkeiten. Lesen wir Kapitel 6, Verse 1 bis 18. Hab Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihr Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen in Verborgenen sei und dein Vater, der in Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um des vieles Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unsere Schuldner vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Gesicht, wasche dein Gesicht, salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als Fastende erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und der Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Die Betonung dieses sechsten Kapitels erinnert uns doch an das, was wir schon in Kapitel 5 gelesen haben. Glückselig die reinen Herzens sind. Ehebruch wird im Herzen begangen. Mord beginnt im Herzen und geht über die Lippen, bevor er in die Hände kommt. Wenn wir unsere Gerechtigkeit oder Frömmigkeit ausüben, sind die verborgenen Motive und die Herzenshaltung hinter der Tat von entscheidender Bedeutung. Es ist so, dass der Heuchler wirklich ein Tor ist. Nach außen religiös kann er die Menschen eine Zeit lang beeindrucken. Manche Menschen kann er beeindrucken dadurch. Aber Gott sieht auf sein Herz. Und eigentlich vielleicht eine der häufigsten Torheiten der Menschen ist, sich zu verstellen nach außen. Zu tun, als ob. Besonders auf der religiösen Gebiet. Man hat hohe Erwartungen. Man möchte nicht als Nicht-Religiöse dastehen. Man möchte von den Menschen geachtet und geehrt werden. Grundverkehrt irgendwie. Denn der Ausübung unserer Religion und in dem Sichtbarwerden unserer Frömmigkeit sollen wir gegenüber Gott leben, der unser Herz sieht. Der Prüfstein des Charakters oder der Frömmigkeit ist nämlich, wie man in der Finsternis lebt, wenn niemand sieht. Naja, fast niemand. Denn einer sieht immer. Vor den unsichtbaren Augen Gottes können wir uns nicht verbergen. Heuchelei, das griechische Wort, kommt aus der Schauspielsprache, wo die griechischen Schauspieler eine Maske trugen, diese ganz übertriebene Maske, und sie haben sehr laut und mit verstellten Stimmen geredet, hinter einer Maske, zu reden von hinter einer Maske. Masken tragen ist eine Torheit. Gott durchblickt dich wie ein frisch geputzte Fensterscheibe. Kann mich gut erinnern, im Krankenhaus, wie man geredet hat mit Patienten. Wir haben die Ventilatoren, diese Beatmungsgeräte bedient, Leute in intensiver Abteilung oder Leute, die auf der Lungenabteilung waren, Leute, die infolge eines Unfalls eine Tracheotomie, sie hatten ein Gerät hier, wo sie beatmet wurden, oder sie haben selbst geatmet durch einen Schlauch. Sie konnten nicht reden, häufig. Es war interessant zu sehen, wie die Krankenpersonal irgendwie umgehen mit einem Menschen, der nicht reden kann. Sie haben begonnen, schnell in kurzen Sätzen zu reden, und dann schließlich, manche haben gar nicht geredet. Man ging davon aus, der kann eh nicht reden, das heißt, er kann nicht hören. Falscher Schluss, ein Trugschluss. Wenn man nicht reden kann, kann man nicht hören. Wir leben vor den Augen eines Gottes, der wohl nicht, dessen Rede wir nicht vernehmen anhand einer hörbaren Stimme. Ein Gott, den wir nicht sehen. Er bleibt vor unseren Augen verborgen. Es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass wir vor seinen Augen verborgen bleiben. Der springende Punkt bei Religion ist, sei es beten, sei es Almosen geben, sei es fasten. Wen willst du beeindrucken? Für wen tust du das? eigentlich. Auch der Pharisäer gibt Almosen, betet und sogar fastet. Er geht auf die Straßenecken und steht auf. Das ist ganz praktisch, weißt du, auf der Straßenecke führen zwei Straßen zugleich vorbei. Es ist optimal. Möglichst viele Leute können sehen, wie er betet. Und die denken vielleicht, manche von ihnen, naja, der ist religiös, er konnte nicht einmal warten, bis er in die Synagoge kommt. Hier betet er auf die Straße. Aber er will Menschen beeindrucken. Und er hat seinen Lohn dahin. Die Leute haben gemeint, einige Jahre lang, der war religiös. Er hat seinen Lohn. Natürlich tun wir gute Werke. Natürlich werden unsere gute Werke nicht verborgen vor den Menschen um uns herum. Aber wir lesen im gleichen Buch, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Nicht mich, sondern ihn. Gott interessiert sich aber nicht nur für meinen Feiertag, wie ich meinen Feiertag verbringe, wie ich gehe, wo ich hingehe am Sonntag, sondern auch für die Werktage. Nicht nur für mein religiöses Leben, sondern auch für mein wirtschaftliches und Berufsleben. Nach dieser Warnung gegen ein heuchlerisches religiöses Leben kommt eine Warnung in den kommenden Versen gegen ein heidnisches Berufsleben. Beachte Vers 31. So seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen. Das Streben und die Sorgen der Heiden stehen uns hier vor Augen. Gott will uns vor einem heidnischen Berufsleben schützen. Der große französische Philosoph Voltaire sagte, wenn es um Geld geht, haben alle Menschen die gleiche Religion. Und viele Christen sind tatsächlich Heiden, wenn es um Habe geht. Sie reden vom lieben Geld. Das liebe Geld, das ist ein vielsagender Ausrutscher. Denn viele Christen lieben ihr Habe. Ihr heidnisches Herz hängt an materiellen Dingen. Ein Bruder, der mit mir redete über seine finanzielle Bedrängnis. Sie lebten zu zweit in einem Riesenhaus und haben Fehlschläge im Beruf erlebt. Und das Einfachste für ihn wäre nach seiner Meinung, das Haus zu veräußern und eine Wohnung entsprechend ihrer Lebenssituationen und Alter zu kaufen. Aber er sagte, aber Heidis Herz hängt sehr ans Heisel. Ich habe jetzt ihren Namen geändert. Sie heißt nicht Heidi. Heidis Herz hängt sehr ans Heisel. Es ist wirklich wahr. Hier ein Mann ist verzweifelt und ist ein paar Schritte vom Bankrott und Heidis Herz hängt sehr am Heisel. Zweitens glauben viele Christen an ihre Habe. Das heißt, sie suchen in Geld und in Immobilien ihre Sicherheit auf Erden. Dann viele Gläubigen haben eine kranke Perspektive an Habe. Und schließlich dienen viele Christen der Habe. Der Erwerb und die Erhaltung von Besitz ordnet die Prioritäten, ihre Prioritäten und ihr Lebenslauf. Und am Ende, ihr Leben ist wie eine verrauchte Zigarette. Das haben wir in der Armee häufig erlebt. Der Unteroffizier hat gesagt, wenn ihr sie habt, dann könnt ihr jetzt rauchen. Wer kriegt denn da Erlaubnis? Einer hat eine angezündet und auf einmal war eine Traube um ihn herum. Keiner sonst hatte eine oder wollte keine in der kurzen Pause verwerten. So hat ihn angezündet und gezogen. Dann weitergegeben. Und der Zweite nimmt die Zigarette und dann er zieht. Meistens, bis das Ding zu mir gekommen ist, war es so heiß, dass ich Verbrennung dritten Grades hatte auf meine Finger, ja. Meine Güte, das benenne das Hotbox, the cigarette. Oder ihr kennt vielleicht das Lied, Don't Bogart that joint, my friend, pass it over to me. Kennst du, Ellen? Ja, to Bogart, from Humphrey Bogart, heißt, eine Zigarette bis zur Neugier aussaugen. Und so leben viele Menschen. Sie wollen alles, was nur geht, aus dem Leben heraussaugen. Und dann am Ende kriegt Gott die heiße Stimme, gell? Die Kippe kann er haben, ja? So leben sie. Tatsächlicher Lebensstil. Und wenn ich Energie habe, dann muss das und jenes getan werden. Ein Heisel muss her, muss gebaut werden. Ich glaube, manche Österreicher kommen zur Welt mit einem Kaminsiegel um den Hals. Nichts gegen Häuser. Ich bewohne ein Haus mit meiner Familie. Wir haben auch viel Energie und nicht wenig Geld drin investiert. Aber für viele Leute, das ist ihr Leben. Und sie stecken alles, was sie nur können, drinnen. Und das ist ihr Leben und ihre Sicherheit. Und Gott, naja, er bekommt kleine Brocken ihres Lebens am Ende. Der König möchte seine Jünger vor diesem heidnischen Lebensstil befreien. Und in Vers 19 bis 24 gibt er uns zwei Anlagemöglichkeiten für unsere Schätze an. Zwei Augen oder Perspektiven an materiellen Dingen. Zwei Herren, Gott und Reichtum. Zuerst Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Herz ist, da wird auch wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird er den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und Mammon. Der König erteilt hier ein eindeutiges Verbot von der Anhäufung von Schätzen. Menschen träumen von finanziellen Sicherheit. Sie suchen ihre Sicherheit in der Anhäufung von Wertobjekten, Geldanlagen. Das deutsche Wertpapiere übersetzen wir auf Englisch Securities oder Sicherheiten. Immobilien, die Unbeweglichkeiten des Lebens, die Dinge, die nicht verändert oder bewegt werden. Eines Tages werden sie bewegt. Man redet von einem Realitätenbüro, wo Real Property verkauft wird. Real Property, es ist Wirklichkeiten. Das heißt ein Realitäten, Wirklichkeitenbüros, gell? Das sind die Wirklichkeiten, was man antasten, kaufen, veräußern kann und woran man das eigene Herz hängen kann. Aber viele Fragen werden aufgeworfen auf der Suche nach Sicherheit in Dingen. Zum Beispiel, wie viel ist genug? Inflation, Lebenslänge, unvorsehbare Ausgaben. Wo ist meine Anlage wirklich sicher? Der König sagt uns, bring dein Geld und somit dein Herz in Sicherheit. Kaufe Staatspapiere in meiner königlichen Hauptstadt, an einem sicheren Ort. Im Himmel gibt es keine Motten, kein Rost und keine Diebe. Sie sind alle draußen mit den Huren und Hunden. Paulus, in Anlehnung an diese Stelle, schreibt Timotheus in 1. Timotheus Kapitel 6, wie man mit einem guten Kapitalisten umgehen soll. Vers Kapitel 6, 1 Timotheus, Vers 17. Vielleicht beginnen wir mit Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinaustragen können. Das ist wirklich wahr, du kannst nichts mitnehmen. Sie werden deine Körper waschen und verschiedene Chemikalien geben in deine Blutgefäße und vielleicht dein Gesicht ein bisschen Farbe geben mit verschiedenen Zeugen, dein Haar kämen und wirst du ohne Schuhe in deinen besten Anzug reingesteckt werden und ganz frisch geputzt wirst du in die Erde runter gespült. Und das ist alles, was du mitnimmst. Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln und das wirkliche Leben zu ergreifen. Timotheus sagt ihnen, sie haben nichts in diese Welt gekommen, sie sind nackt in die Welt gekommen, sie werden nackt aus der Welt gehen. Sagt den Reichen besonders, sie sollen nicht hochmütig sein, das ist ein Problem. Man hat ein bisschen mehr, meistens geerbt, oder man hat irgendwie Glück gehabt und meint etwas besser zu sein als der andere. Paulus verbietet Hoffart aufgrund von Reichtum. Aber vielleicht für unser Thema heute Abend noch wichtiger, dass sie nicht ihre Hoffnung auf die Ungewissheit von Reichtum setzen. Interessanterweise, man nimmt Reichtum, wie gesagt, Securities, Unbeweglichkeiten, Real Property, als ob Reichtum gewiss wäre. Aber Reichtum ist sehr ungewiss. Es braucht nur eine Wirtschaftskrise zu sein und ein ganzes Geld hat keinen Wert. Oder du hast vielleicht Immobilien, aber niemand ist da, unter diesen Umständen sie zu einem guten Preis zu kaufen. Oder unerwartete Ausgaben oder ein Autounfall und alles ist weg. Die Unsicherheit, die Ungewissheit des Reichtums ist kein geeigneter Objekt für unsere Hoffnung, sondern hofft auf Gott. Und das ist eine Herausforderung, wenn du viel hast, auf Gott zu hoffen. Deine Sicherheit nicht in dem, was du hast, zu suchen, sondern in Gott. Welche Beziehung sollten wir haben, sollten wir ein bisschen mehr haben, zu unserer Habe? Beachte, was Gott hier sagt. Hofft auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du etwas genießt, was Gott dir gegeben hat. Du bedankst Gott für dein Essen am Abend. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn es dir schmeckt? Hast du vielleicht mehr und kannst leisten ein kleines Segelboot irgendwo? Solltest du ein schlechtes Gewissen dabei haben? Es steht in diesem Vers, Gott reicht alles da zum Genuss. Natürlich wollen wir niemals unser Leben in unseren Dingen sehen. Wollen keine Hoffnung auf sie setzen. Wären wir reich, hier ist was Gott sagt, wir sollten tun. Wir sollen Gutes tun damit. Reich sein an guten Werken. Wir haben Möglichkeiten, Dinge zu tun mit unseren Mitteln, die ein armer Mensch nicht tun kann. Freigebig zu sein und mitteilsam. Ja, aber was habe ich davon, will der reiche Christ wissen? Ja, Vers 19. Indem sie selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Jetzt redet zu einem Kapitalist. Möchtest du in den Himmel kommen und kein Startkapital haben? Stell dir vor, du warst reich auf der Erde, vielleicht 50 Jahre lang hast du gelebt, hast du gekauft und haben können, was du wolltest. Hattest vier Kleiderschränke voll von nichts zu tragen. Kommst in den Himmel und du bist etwa der Ärmste da. Glaubst du, dass alle gleich viel Möglichkeiten haben werden im Himmel? Nein. Menschen, die investiert haben, das, was sie konnten an Zeit, Energie, Mitteln auf dieser Erde, werden gutes Startkapital haben, wenn sie kommen in den Himmel oder ins Reich Gottes. Eine gute Ausgangsbasis zu wirtschaften. So investiere in Jenseits. Sammle Schätze im Himmel, wie Jesus sagt. Du kannst nichts mitnehmen, aber du kannst einiges überweisen. Und es wird dich treffen. Du wirst, wie Jesus sagt in Lukas 16, vielleicht in die ewige Wohnungen willkommen dich geheißen durch Freunde, die du gemacht hast mit Mama. Ich habe es in Deutschland immer wieder gesagt, ich rede in Gemeinden, ich denke an eine Gemeinde, wo es 16 Millionäre gibt, wo ich häufig geredet habe, und ich sagte zu den Deutschen, ich würde es nicht hier in Österreich sagen, aber jetzt sage ich, was ich sage, ich predige in Deutschland, predige über die deutsche Sünde, Habsucht und Heuchelei. Und ich sagte, weißt du, die Ausgabe von einem Neuen Testament in einer neuen Sprache, irgendwo in Afrika oder Südamerika, könnte finanziert werden, könnte abhängen von deiner Autowahl. Weißt du das? Man braucht ein Auto. Auch ich brauche ein Auto. Aber ich kenne Christen, die genügend Geld ausgeben, wenn sie ein neues Auto kaufen. Sie könnten mit einem auch guten deutschen Auto, sie könnten sie in der Betrag dazwischen eine Ausgabe vom Neuen Testament finanzieren in irgendeiner Sprache. Man sollte wirklich überlegen, wie man lebt. Beachte hier, was ich nicht sage. Ich sage nicht, dass wir alle so leben sollten, als ob wir keinen Topf hätten, auf dem wir sitzen können. Gell? Gott, wir hoffen auf Gott, der alles reichlich zum Genuss dargibt. Aber dann, mein Habe ist ein Geschenk von ihm. Und es ist eine Möglichkeit, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihm dankbar zu sein und die Dinge zu verwerten zur Förderung seines Reiches. Warum verbietet aber der große König die Ansammlung von viel Besitz? Es geht ihm nicht um dein Geld. Der hat genügend Geld. Der Auferstandene ist nicht arm und nicht auf dich, nicht eine Sekunde lang angewiesen. Es geht ihm um dein Herz. Es gibt ein Phänomen im Leben, wir schätzen unsere Schätze. Angehäufte Schätze auf dieser Erde fesseln unser heidnisches Herz wie ein Magnet. Und wie wir unsere Schätze investieren, es kann ein Magnet sein, entweder auf dieser Erde oder ein Magnet im Himmel, der uns hinaufzieht in unsere Gefühle zu Gott. Wo ist dein Magnet befestigt? Vers 22, die Rede hier ist von der Lampe des Leibes, von dem Augen, von einem Börsenauge und von einem einfältigen Augen. Und ich gebe zu, diese Verse sind nicht einfach. Wie soll man diese böse Augen, diese einfältige Augen verstehen? Ich glaube, in unserem Zusammenhang haben wir ein dreilagiges Sandwich. Wir haben Schätze, Mammon und dazwischen unsere Augen, diese drei Themen. Unsere Augen, unser Blick, unsere Perspektive auf Habe. Wie funktionieren Augen? Vergiss all das, was du weißt über Anatomie für einen Moment und denk zurück vor 2000 Jahren, wie funktioniert ein Auge? Wir lesen hier, dein Auge ist wie ein Fenster. Öffnest du dein Augen, dein gesundes Auge und dein Körper wird geflutet mit Licht. Schließ dein Auge, tu es jetzt. Das ist Fenster drinnen. Öffne deine Augen, dein Körper ist voll von Licht. Empfindest du das? So funktioniert das Auge. Wenn meine Perspektive scharf oder gesund ist, scharf eingestellt, dann wird mein Körper voll Lichtes sein. Eine gesunde Wahrnehmung brauche ich im Leben. Eine gesunde Wahrnehmung, Perspektive an finanzielle und an Wertgegenstände. Ein krankes Auge wird dein ganzes Leben verfinstern. Paulus schreibt in Epheserbrief darüber, er sagte, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes, die sind verfinstert an Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Ungewissheit, die in ihnen ist. Lass mich das ein bisschen erklären. Der Heide kennt Gott nicht. Der ist fremd dem Leben Gottes, wie Paulus schreibt. Er hat keinen Vater im Himmel. Er lebt in Unwissenheit. Er ist verfinstert. Er versteht Leben nicht. Er hat keine richtige Beziehung auch zu materiellen Dingen, denn er kennt Gott nicht. Wir Christen brauchen ein einfältiges Auge, eine gesunde Perspektive, auf das wir nicht auch heidnisch denken, verfinstert am Verstand, leben, als ob wir keinen Gott hätten. Angst haben wegen einem Kontostand oder Angst haben wegen der wirtschaftlichen Situation, wenn wir tatsächlich einen Gott im Himmel haben. Menschen auf sich gestellt, allein, ohne Gott in dieser Welt, haben vielleicht berechtigten Grund zur Angst. Aber wir sind nicht fremd im Leben Gottes, wir haben ihn. Vers 24, die ungesunde Wahrnehmung, welche Folge hat sie? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird man den einen hassen und den anderen lieben, oder man wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und Mammon. Ungesunde Wahrnehmung in finanziellen Dingen führt zur Sklaverei. Mammon unterjocht. Die Verfolgung von finanziellen Sicherheit führt in die Unabhängigkeit, meinen wir. Aber in Wirklichkeit, sie versklavt uns. Mehr Geld, mehr finanzielle Unabhängigkeit erfordert meistens mehr Einsatz, mehr Verantwortung. Und mehr Verantwortung erfordert mehr Einsatz, bringt mehr Verantwortung, bringt mehr Einsatz. Und zum Schluss hat man vielleicht viel mehr angehäuft, aber man erkennt langsam, dass die Leiter hinauf in Wirklichkeit zur Tretmühle wird. Paulus schreibt, ihr seid um einen hohen Preis erkauft, und so werdet nicht Sklaven von Menschen. Es ist vielleicht wichtig, das auch jungen Menschen zu sagen, die eine Karriere vor sich haben, dass manche Entscheidungen, die wir zu treffen haben, wenn sie motiviert werden von einer gesunden Perspektive an Geld, dann werden sie uns, werden unsere Entscheidungen uns wirklich knechten. An die Erwartungen von Menschen, die eine Leistung von uns erwarten, die unsere Brauchbarkeit in der Familie und im Reiche Gottes beeinträchtigen. Einmal wurde Leonard Bernstein von New York Philharmonic gefragt, was ist das schwierigste Instrument zu spielen im Orchester? Und er antwortet, zweite Geige. Das ist das Schwierigste zu spielen im Orchester. Wir lesen hier, du kannst nicht Gott und Mammon dienen. Wisst ihr, Gott will meine Zuneigung. Er will mein Gehorsam. Er will mein Herz, will Brennpunkt meines Blicks sein. Er möchte nicht, dass mein Herz an Geld hängt. Er will nicht, dass ich Mammon diene. Er will, dass ich ihm diene. Es ist unmöglich, Gott und Mammon zugleich ersten Geige spielen zu lassen. Und Gott möchte zweite Geige in dein Leben nicht spielen. Er möchte nicht 4, 5 oder 6 auf deine Prioritäten sein. Ich redete mit einem sehr begabten jungen Musiker vor einigen Tagen. Er gab zu, dass sein Gott, er wollte es nicht gerne zugeben, er musste irgendwie zugeben, sein Gott war die Musik. Und was kommt zweite? Ich habe erwartet seine Frau. Aber er kommt aus einem südlichen Land. Er hat mich überrascht. Er sagte, meine Mutter. Auf der dritten Stelle ist meine Frau. Ich dachte, na, darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir reden. Musik, Mutter, Frau und irgendwo in den Outerbys ist Gott. Vielleicht war da bei seinem Windsurfer irgendwo in dem Bereich ist Gott. Es ist nicht gut. Das ist Götzendienst. Vers 25 bis 34 beschreibt der König die Sehnsucht und die Sorgen der Nationen. Wie viel Uhr ist es? 12:09. Die Heiden werden von tausenden Fragen geplagt. Sie werden, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns anziehen? Warum? Ja, so Paulus. In Nichtigkeit ihres Sinnes, sie sind verfinstert am Verstand, was sie fremd im Leben Gottes sind. Wir wissen doch, dass wir einen Vater im Himmel haben. Wir wissen, Vers 25, dass das Leben mehr ist als Essen und Trinken. Dass unser Leib mehr ist als ein Kleidungsstück, etwas, wo wir Kleider hängen. Das Leben ist wirklich mehr. Zweitens wissen wir, Vers 27 bis 30, dass wir in Gottes Augen unsagbar teuer sind. Wir haben einen unsagbaren Wert. Unser himmlischer Vater ernährt die Vögel. Sind wir nicht um viel mehr wertvoller als sie? Sie brauchen keine Sorgen machen, wenn wir einen Vater im Himmel haben, der uns als sehr wertvolle Menschen betrachtet. Vers 27 bis 30. Sorgen machen hilft eh nichts. Jesus hat so gut gesagt, wer hat seine Körpergröße um einen Zentimeter je vergrößert durch Sorgen machen? Es hilft nichts. Vers 32. Warum nicht Sorgen machen? Obwohl die Nationen trachten nach all diesen Dingen, euer Vater weiß, was ihr braucht. Wir haben einen Vater im Himmel, Geschwister. Wir brauchen keine Sorgen machen. Fragt ihr hier, ich sag, der Vater gibt den Vögeln zu essen. Ich sage, ja, die Vögel arbeiten nicht, sagst du. So, wir brauchen als Christen nicht arbeiten. Das ist ein Blödsinn. Du arbeitest bei weitem nicht so viel wie ein Vogel. Ein Vogel wacht auf in der Früh, oben sitzt da auf der Stange und er wacht auf und schaut herum. Das Erste, an den er denkt, ist ein Regenwurm. Oder Mücke oder irgendwas. Und von in der Früh bis am Abend arbeitet er. Es ist nicht, dass ein Vogel keine Arbeit leistet. Der Vogel macht keine Sorgen. Und schau, die Lilien, sie spinnen nicht. Das hat eine doppelte Bedeutung. Die Lilien, betrachte die Lilien des Feldes, ich lese, was Jesus sagt, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Ich kenne manche, sie mühen sich nicht, aber sie spinnen doch. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Es ist nicht, dass wir nicht arbeiten sollen, das Gras arbeitet nicht. Aber wir sind doch Menschen. Unsere Würde ist es zu arbeiten, etwas zu kreieren und etwas zu erwirtschaften und tun. Aber soll nicht Sorgen machen. Wir sind nicht ohne Gott in dieser Welt. Wir haben einen Vater im Himmel. Kapitel 6. Werden wir gewarnt vor einem heidnischen Arbeitsmoral aus eine Sicherheitsdrang und Sorgen machen, arbeiten und anhäufen. Wirtschaften. Das ist nicht notwendig. Denn der Vater sorgt für uns. Und er weiß, was wir brauchen, Ist das nicht interessant? Das ist genau, was wir gelesen haben oben. Wir brauchen nicht beten wie die Heiden. Wir brauchen nicht arbeiten wie die Heiden. Kapitel 6, Vers 25 und folgendes. Wir brauchen nicht beten wie die Heiden am Anfang des Kapitels. Wie betet ein Heide? Der wiederholt sich x-mal. Gegrüßt seist du. Ein Mädel von Pongau, von Großarler Tal, sagte mir, als sie jünger war, haben sie gebetet jeden Freitag auf der Kapelle. Und sie haben natürlich in Großarler Dialekt gebetet, den Vater Unser und alle möglichen in Rosenkranz gebetet und so weiter. Und statt bitt für uns, hat sie gesagt, bitt für uns. Und sie hat gemeint, sie betete Birke Franz. Er war ein kleiner Mandel. Und als sie durch den Ort gegangen ist, hat sie gemeint, das ist der Birke Franz, für den wir beten jeden Freitag. Wiederholt, beten sie. Und er sagt, das ist wie Heiden beten. Der Heide meint, dass durch viele Gebete, immer wieder wiederholte Gebete, weißt du, Rosenkranz ist nur eingeführt in Christentum in den Mittelalter. Das hat einen anderen Ursprung. Das kommt eigentlich von Islam. Und es ist einfach eine Art abartige, fernöstliche Mantra, wie die Hindus haben. Weißt du, das hat keinen Sinn, Leute. Und Jesus sagt, das ist wie Heidenbeten. Tu das nicht. Sie meinen, sie werden gehört wegen ihren vielen Worten. Aber ist es logisch, dass man so betet zu einem Gott, der weiß, was ich brauche, ehe ich meinen Mund aufmache? Beachte das. Warum nicht beten wir die Nationen? Jesus sagt, weil Gott weiß, was ihr vonnöten habt, ehe ihr betet. Das haben wir nicht nötig. Beten wir die Nationen nicht, auch nicht arbeiten mit ihrer Mentalität. Wie beten wir? Wir beten erstens, dein Name werde geheiligt. Das Allerwichtigste, Nummer 1 auf die Gebetsliste, Gott, Dein Name werde geheiligt. Das zweite, dein Reich komme. Möge dein Reich kommen, möge die Umstände deines kommenden Reiches in dieser Welt kommen. Mögest du regieren über dieses Stück deines Reiches, heißt Fred. Möge deine gute Herrschaft sichtbar sein in meinem Leben. Das ist Anliegen 2. Anliegen 3, unser tägliches Brot. Tägliches Brot sollen wir nicht unterschätzen. Tägliches Brot ist wichtig. Ohne tägliches Brot gibt's keine Gebete, oder? Man braucht das tägliche Brot. Aber beachte die Reihenfolge. Zuerst den Namen und die Herrlichkeit Gottes. Zweitens, seine Interessen in dieser Welt. Und drittens, mein tägliches Brot. Wie kann ich es leisten, so zu beten und mich dritte auf die Liste zu tun? Ja, denn mein Vater weiß, was ich vonnöten habe, ehe ich bete, sagt Jesus. Ist das nicht eine Hilfe für uns? Hier ist kein, es ist interessant, die Leute beten, einfach plappern runter den Vater unser. Okay? Da, geht es los. Der Vater unser ist Kapitel 6, Verse 9 bis 13. Und was lesen wir? Aber gleich nachher oder gleich vorher? Wenn ihr beten, dann bete nicht wie die Nationen, die immer wieder wiederholen ihr Gebete und meinen, dass sie gehört werden für ihr Vielreden. Kann Jesus deutlicher sprechen? Freunde, bitte nimm nicht dieses Gebet, das sogenannte Vater unser, und ein heidnisches Ding draus machen. Und die Leute haben genau das getan. Das ist tragisch. Aber wie viel kann man lernen von diesem Gebet? Erstens Gottes Herrlichkeit, zweitens sein Reich, drittens meine täglichen Bedürfnisse und dann viertens, was ich brauche, so häufig wie Brot, Vergebung. Das brauche ich wirklich so häufig wie Brot. Vater, vergib meine Übertretungen. Und so beten wir, Anfang des Kapitels, so arbeiten wir. Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Nach seiner Gerechtigkeit. Habt ihr bemerkt? Dein Reich komme, beten wir. Jetzt trachten wir nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott wird schauen. Du wirst vielleicht nicht reich sein. Du wirst vielleicht nicht haben alles, was dein Nachbar hat. Aber Gott wird schauen, dass du hast, was du benötigst. Wenn du trachtest zuerst nach seinem Reich und seine Gerechtigkeit. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott gibt dir alles, was du brauchst? Wenn nicht, warum sagst du überhaupt ein Tischgebet? Ist das auch eine Formsache? Oder versorgt uns Gott? Kapitel 7, wir haben nur Zeit für einige Bemerkungen. Aber es ist doch wichtig zu sagen, etwas über wie wir andere Menschen beurteilen. Ich weiß, der Lieblingsvers von vielen liberal denkenden Menschen ist, richte nicht, auf dass du nicht gerichtet werden. Was heißt das im Klartext? Ich kann tun und lassen, was ich will, und es geht dir nicht an, und du sollst mich nicht richten. Oder? Richte nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Ja, wieso? Denn nach dem Maßstab, das du anlegst an die anderen Leute, nach dem Maßstab bist du gerichtet. So richte dich zuerst. Es ist töricht, sagt Jesus, und hier zeigt er, dass er auch lachen kann. Wenn einer mit einem 5-Akte-Laden kommt rein und er sagt,
Lass mich helfen, das kleine Dreck aus deinem Auge zu entfernen. Kannst du erst nimm den Stumpf abgeladen aus deinem Auge, damit du sehen kannst,
deinem Nachbarn zu helfen mit dem kleinen Staub in seinem Auge. Das Problem ist, dass Leute verurteilen andere Leute für ihre eigenen Fehler. Und deswegen ist die Bergpredigt, so wie ich meine, die gewaltigste Predigt aller Zeiten. Oh, wie ausgeglichen ist diese Rede. Denn was sagt er uns? Bevor er redet darüber, wie wir andere Menschen beurteilen, und das müssen wir hin und wieder tun, lernen wir selbst, uns zu beurteilen. Wir lernen selbst, was es heißt, arm im Geist zu trauern, sanftmütig zu sein, barmherzig zu sein. Ja, warum sind die barmherzig und glückselig? Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Aber wenn du hart in deinen Urteilen bist gegenüber anderen Menschen, wenn du andere Menschen verurteilst für das, was du selber verübst, dann erwarte nicht deinen barmherzigen Urteil. Du sprichst dein eigenen Urteil aus. Wir beurteilen uns selbst. Und wenn das nicht genug ist, wir müssen im Klaren sein, wir leben vor unsichtbaren Augen und wir werden von einem anderen im Himmel beurteilt. Und dann, erst dann, wenn wir gelernt haben, zu leben im Hinblick auf sein freimachendes Gesetz, dann werden wir in der Lage sein, andere Menschen zu urteilen. Aber das müssen wir tun. Es ergibt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor Schweinen. Wir wollen unser kostbares Leben und unser kostbare Besitztümer, die wir in Christus haben, wir wollen sie nicht werfen vor den Hunden und vor den Schweinen. Irgendwie, Jesus hat das Bild vor Augen von einem Menschen, der nach Hause kommt vom Tempel, wo er ein Friedensopfer geschlachtet hat. Und da hat er in seinem Schubkarren 200 Kilo von dem jungen Stier, gell, unterwegs nach Hause. Gell. Und dort wird er feiern mit seiner Familie und mit seinen Nachbarn. Und sie werden in den nächsten 3 Tagen einen Fest feiern und gedenken all die guten Dinge, die Gott in ihrem Leben getan hat. Sie werden den Tisch des Herrn feiern. All die Segnungen, die sie haben vom Opfer, vom Altar. Und er ist unterwegs mit seiner Radeltruhe nach Hause und auf einmal, da kommt ein Hund. Weißt du, Hunde haben auch einiges mit uns in Gemeinschaft. Und das ist, dass sie Fleisch mögen. Weißt du, könnte Hund hält vielleicht nicht so viel von deiner Bibel oder von einem Van Gogh, aber über einen McDonald's Hamburger würde er sich gerne freuen mit dir. So der Hund merkt ein bisschen vom Fleisch. Gibst du heiliges Fleisch, ein Hund? Würdest du Perle vor den Schweinen werfen? Ja, wenn nicht, dann du wirst lernen, einiges zu beurteilen. Wem du dich anvertrauen kannst und wem nicht. Du wirst das Heilige und das Unreine, das Göttliche und das Heidnische zu beurteilen haben. Wir müssen unterscheiden. Wir müssen beurteilen, aber im Hinblick auf das königliche Gesetz. Kapitel 7. Die Rede ist hier von Urteilen. Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Oh, wie viele Megabyte Information über ethisches Leben ist in diesem Satz verpackt. Überleg das mal. Ein Grundsatz für mein Leben. Es wirklich, es vereinfacht mein Leben. Ich habe jemanden, der vielleicht arbeitet in der Haushalt. Und ich habe gewisse Erwartungen. Sie soll da sein, um das Geschirr zu tun, in der Früh, wenn ich nach Hause komme, wenn ich aufstehe. Jemand hat zugehört. Wenn ich aufstehe. Ja, sie kocht mir einen Tee in der Früh und ich esse mein Frühstück und ich frühstücke und ich trinke meinen Tee und dann gehe ich arbeiten und so weiter. Und heute Abend haben wir Konzert und wir hätten es, Mathilde, sehr gerne, wenn du da bist, um 11:30 mit einer Tasse Tee. So, ich erwarte von Mathilde, dass sie mein Frühstück kocht und dass sie auch 11:30 am Abend da wartet mit einem heißen Tee. Erwarte ich das von Mathilde, wenn ich eine Mathilde leisten könnte? Kannst du dir vorstellen, wie das unsere Gesellschaft, auch unser Privatleben revolutionieren würde? Wenn wir lernen zu denken, ich verlange und erwarte von meinem Nächsten nur das, was ich gerne selber tun würde in seiner Situation. Dass ich ihm die gleiche Behandlung gebe, die ich gerne genießen würde. Und wenn es geht um Urteilen. Aha. Bist du nicht verletzt, dass jemand deine Motive gelesen hat und hat deine Motive ausgelegt? Du hast nur das gesagt, weil, und dann kommt die Auslegung. Als ob sie deine Motive überhaupt wissen und erkennen können. Wenn du es nicht gerne hast, dass andere Leute deine Motive auslegen, dann tu es auch nicht. Tu das den anderen. Behandle ihnen, wie du gerne behandeln werden würdest. Und wenn du beim Beurteilen bist, es gibt zwei Wege zu beurteilen. Der eine führt in Verdammnis, der andere führt ins Leben. Du musst wählen. Dieses Leben besteht aus dem Treffen von vielen Möglichkeiten, vielen Entscheidungen. Du musst beurteilen den falschen Propheten. Er hat Schafskleider. Sieht aus wie ein Schaf. Schau genauer. Du wirst irgendwo vielleicht den Reißverschluss entdecken. Weil in diesem Schafspelz steckt ein Wolf. Und wenn du sagst, oh, richte nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, und ihr versteht, dass wir einfach blauäugig durch diese Welt gehen und uns von jedem Propheten überführen lassen, nein, wir müssen beurteilen. Aber wir müssen uns zuerst selbst beurteilen. Wir müssen andere Menschen irgendwie verfahren mit anderen Menschen. Wir müssen, wie wir hier lesen, gelesen haben, den anderen Menschen tun. Aber tu das, wie du selber gerne behandelt wärst. Und dann lesen wir hier von der Gefahr von falscher Sicherheit vor Gericht. Viele sagen dem Tag, Herr, Herr, habe ich nicht das und jenes getan in deinem Namen? Habe ich nicht Wunderwerke getan? Dämonen ausgetrieben? Geweissagt? Das verneint er nicht. Dass sie vieles getan haben. Sie haben nur nicht eines. Sie haben ihm nicht gehorcht. Und er distanziert sich von ihnen. Und dann im letzten Abschnitt, die Rede ist von einem Leben mit einem Fundament, mit Bestand. Das muss wirklich die Leute geschockt haben. Kannst du dir das vorstellen, wie der Herr Jesus gesagt hat, wenn du tust, was ich sage, du bist einem Menschen gleich, der sein Leben auf einem sicheren Fundament baut. Und wenn du nicht tust, was ich sage, dann wird dein Leben in Zerbruch beendet werden. Der Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern, zwischen Sieg und Niederlage, zwischen einem sinnvollen und einem vergeudeten Leben, ist, ob du mir gehorchst, tust das, was ich sage. Boah, wenn ich überlege, ich sitze da in der Zuhörerschaft und einer mit zwei Beinen auf der Erde mir das sagt. Sie staunten über seine Vollmacht. Hier war der König, der zitierte die religiösen Menschen, ihr habt gehört, der und der und der gesagt hat. Ich aber sage euch. Der redet nicht einmal wie ein Prophet im Alten Testament. So spricht der Herr. Nein, er sagt, wahrlich, ich sage euch, Kraft meiner Behauptung, Kraft meines Wortes. Und Freunde, es gibt keine höhere Autorität, als was der König sagt. Wenn manche Einzelheiten heute Abend irgendwie nicht so gerade zusammenpassen mit dem goldenen Mittelweg, den du von Mami und Papi übernommen hättest sollen, geh ja nicht aus diesem Zimmer und sag, diese verrückte arme Dodel will, dass ich das und das und jenes tun. Ich habe dir nicht gesagt, was ich will heute Abend. Ich habe nur versucht, auf eine verständliche Art und Weise wiederzugeben, was Jesus Christus sagt. Diese waren die Worte des großen Königs.